herzlich willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitt. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich unsere Bundessprecherin Sarah Farfay. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Sarah.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Sarah, du bist eine unserer Bundessprecherinnen. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen und bist dort in einer etwas größeren Stadt tätig. Vielleicht erzählst du einmal, in welcher Stadt du tätig bist und seit wann. Und ja, wenn du magst, auch ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, mein Name ist Sarah Waffey. Ich bin als Gleichstellungsbeauftragte in Stadt Kerpen tätig. Das mache ich seit 2019. Bei der Stadt Kerpen selber arbeite ich schon seit 2014 und also habe Erziehungswissenschaften studiert. Wer die Inhalte nicht so kennt, das ist Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Forschungsmethoden. Und ja, und bin seit ungefähr einem halben Jahr auch Bundessprecherin der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
Sehr schön. Und kannst du mir sagen, was macht eigentlich so eine Bundessprecherin? Also wir haben ja mehrere davon. Du bist halt eine. Und wozu gibt es diese Bundessprecherin? Was ist deren Aufgabe?
Also die Bundesarbeitsgemeinschaft ist die bundesweite Interessenvertretung für kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Und da werden alle drei Jahre neue Sprecherinnen gewählt von den Gleichstellungsbeauftragten auf der Bundeskonferenz. Und die sind die öffentlichen Vertreterinnen im Prinzip für die Gleichstellungsbeauftragten. Und das ist dann jeweils für drei Jahre ist man dann halt gewählt.
Du bist jetzt eine von unseren Bundessprecherinnen und ihr seid ja auf Bundesebene tätig. Das heißt, du musst auch relativ häufig in unsere Hauptstadt nach Berlin fahren und führst dort Gespräche mit den Ministerien. So, wie muss ich mir denn das vorstellen? Werdet ihr eingeladen? Ladet ihr euch selber ein? So, was macht ihr dort?
Genau, also es finden regelmäßig Besprechungen mit dem Bundesministerium statt, wo dann ein Austausch stattfindet. Also praktisch, dass man halt guckt, was sind die aktuellen Themen. Auch in dem Sinne, dass man jetzt einfach sagt, was sind die Themen für die Gleichstellungsbeauftragten, auch was ist jetzt wichtig, weil die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die sitzen ja direkt an der Quelle sozusagen und können genau sagen, was sind Problematiken, was sind Themen, zum Beispiel mehr Frauen in die Politik. Und die Sprecherinnen haben einzelne Zuständigkeitsbereiche für Themen, Projekte und halt auch für die Landesarbeitsgemeinschaften der Gleichstellungsbeauftragten. Ich bin ja als BAG-Sprecherin für die Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein zuständig, worüber ich mich sehr freue und mich da auch auf die Zusammenarbeit freue, das auch ganz wichtig finde, dass man da im guten Kontakt bleibt. Und des Weiteren halten wir Sprecherinnen Kontakt zu bundesweiten Verbänden, Institutionen, Parteien, arbeiten in bundesweiten Netzwerken mit und vertreten die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten halt auf Bundesebene. So ganz ausführlich kann man sich über die Arbeit der BAG auch auf der Internetseite und dem Instagram-Account informieren. Und wir freuen uns natürlich über weitere zahlreiche FeministInnen, die sich mit uns vernetzen wollen, damit wir weiter gut miteinander zusammen daran arbeiten können, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, irgendwann mal endlich.
Ja, vielen Dank für diese Information. Und also bin ich naiv, wenn ich mir vorstelle, ihr trefft euch dann mit der Bundesfrauenministerin und sagt, wir möchten gerne das Ehegattensplitting abschaffen?
Ja, das ist. Die hatten natürlich auch ihre zuständigen Menschen dafür. Und wir treffen uns halt mit den zuständigen Menschen und besprechen das im einen im Direkten, aber im anderen erfolgen diese, sagen wir mal, Forderungen Richtung Bundesebene auch durch die Kooperationen, die wir haben. Also wir haben ja einige Projekte, zum Beispiel bin ich ja auch mit bei der Arbeit Bündnis Sorgearbeit dabei oder der SIDOR-Allianz. Und da geht es darum, dass sich ja viele Nichtregierungsorganisationen miteinander vernetzen und dann gemeinsam Themen besprechen, wie zum Beispiel in Bündnis Sorgearbeit halt die Elternzeit. Ne? Was ist da das Beste, das dazu führt, dass die Frau die gleichen Möglichkeiten und Chancen hat wie der Mann? Ne? Dann einigen wir uns auf gemeinsam. Da sind dann auch weitere Termine zusätzlich zu den Terminen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Bundesministerium, wo man dann Formulierungen zusammen beschließt und die halt in Richtung Bundesregierung, an die Bundesregierung richtet. Also das ist sehr vielschichtig zu sehen.
Also auf jeden Fall ist es noch ein langer Weg, bis wir tatsächlich die Gleichberechtigung erreicht haben, denke ich mal. Also ich selber bin ja sozusagen am Ende meines Berufsweges nahezu angelangt. Ich bin jetzt seit 31 Jahren kommunale Gleichstellungsbeauftragte und ich freue mich sehr, dass so eine aktive und powervolle Frau wie du das weitermacht und dass du die Bundessprecherin für unser Bundesland Schleswig-Holstein geworden bist. Das freut mich sehr. Es freut mich natürlich auch deswegen, weil wir miteinander verwandt sind.
Kann ich den Staffelstab weiter mit dem Staffelstab überreichen?
Genau, genau. Bleibt in der Familie.
Genau, ich werde versuchen, ich gebe mein Bestes.
Das ist sehr schön. Sarah, ja. Kannst du mir denn noch sagen, wie viele kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte es in der Bundesrepublik Deutschland gibt derzeit?
Ja, das ist ja so ein bisschen aufgeteilt. Hauptamtliche und Ehrenamtliche, wobei das ja schon, also das ist ja eigentlich schon total erschreckend, dass es überhaupt ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte gibt, also dass die dafür keine Bezahlung bekommen. Ne? Und insgesamt sind so um die 1400 Gleichstellungsbeauftragte, wobei dann 820 hauptamtlich sind. Also wobei hauptamtlich auch schon, weil es in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist, was bedeutet hauptamtlich? Ist das damit auch dann schon gemeint, eine Wochenarbeitszeit von 19,25 Stunden? Also ob man da dann schon, ja, also das ist eigentlich sehr wenig. Aber das sind dann die Hauptamtlichen. Und das ist auch sehr unterschiedlich, je nach Bundesland, wie die Anzahl der Wochenarbeitszeit ist bei den Gleichstellungsbeauftragten. Da gibt es auch eine Karte, die man sich auch angucken kann. Das ist auch nochmal drauf. Da kann ich auch nochmal den Link später nennen. Da ist das dann nochmal dezidierter dargestellt.
Genau, wir können das auch sozusagen bei der Podcast-Aufnahme, ist ja immer sozusagen auch ein kleiner Text noch hinterlegt. Da können wir dann auch auf solche Sachen auf jeden Fall noch einmal hinweisen. Und es ist ja auch in den Gemeindeordnungen in der Regel festgelegt, ab welcher Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern die Stelle hauptamtlich besetzt wird. Für Schleswig-Holstein liegt da irgendwie die Grenze dann wahrscheinlich sehr viel niedriger als in Nordrhein-Westfalen, wo ihr wesentlich mehr Menschen habt, die dort leben. Du hast aber ja auch einen Schwerpunkt, den ich sehr spannend finde und den ich heute gerne mit dir besprechen möchte. Das ist der intersektionale Feminismus. So, das wird sicherlich nicht jeder Person etwas sagen. Kannst du uns da eine Definition geben? Was muss ich darunter verstehen?
Ja, also das Wort Intersection kommt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich nichts anderes als Kreuzung. Also im Prinzip, wenn wir uns die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen anschauen, dann gucken wir nicht nur auf die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, sondern auch auf die Ungleichheiten innerhalb der Kategorie Frau. Also anhand von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status und so weiter. Das heißt also, dass man dann als Frau nicht nur diskriminiert wird, weil ich werde als Frau nicht nur diskriminiert, weil ich eine Frau bin, sondern ich werde dann als Frau mehrfach diskriminiert, weil ich noch einige der anderen Merkmale aufweise, sozusagen.
Also weil ich beispielsweise eine dunklere Hautfarbe habe oder Muslimin bin oder behindert. So, das zählt alles dazu. Könnte man da nicht einfach auch den deutschen Begriff Mehrfachdiskriminierung nehmen?
Könnte man, aber der Begriff intersektionale Diskriminierung, der ist insofern wichtig, als dass der durch die schwarzen Frauen entstanden ist. Und das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, der da mit dabei ist in dem intersektionalen Ansatz. Ich erzähle vielleicht mal so ein bisschen zu der Geschichte.
Ja.
Also die Intersektionalität ist in den USA durch schwarze Frauen entstanden. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil Intersektionalität direkt und unmittelbar mit der Bekämpfung von Rassismus verbunden ist. Also ursprünglich war es das Ziel von schwarzen Frauen, Rassismus innerhalb der feministischen Bewegung und gleichzeitig auch das Patriarchat innerhalb der antirassistischen und der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei im 18. Jahrhundert zu bekämpfen. Also da ist im Prinzip der Ursprung, der Begriff, also diejenige, die das Wort Intersektionalität erfunden hat, ist Juraprofessorin Kimberly Crenshaw. Die hat dem Konzept einen Namen gegeben, das war 1989. Allerdings basiert das eigentlich auf dieser Bewegung, die ich eben genannt habe, wo es auch schon viele schwarze Frauen gab, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Begriff wählt, ne? Und nicht Mehrfachdiskriminierung, weil es ja auch darum geht, dass die Kritik ist ja, dass man sagt, ja, es gab feministische Bewegungen, aber die sind von weißen Frauen gewesen und die sind halt dann auch von oben herab gewesen gegenüber schwarzen Frauen oder auch in anderen Ländern, ne? Wenn da Feministinnen hingereist, ist das immer ein Blick von oben herab gewesen. Und bei dem intersektionalen Feminismus geht es darum, dass das gewürdigt wird, wo diese Begrifflichkeit herkommt und dass es auf Augenhöhe ist.
Also du würdest auch lieber sozusagen mit intersektionalem Feminismus arbeiten, als einfach nur mit diesem Begriff Feminismus. Ist dir das persönlich auch eher näher?
Ja, das habe ich erst lustigerweise durch die Auseinandersetzung damit festgestellt, wie du ja weißt, mein Vater ja Perser ist. Und da hat man natürlich auch andere, also das ist natürlich wieder anders, habe ich andere Privilegien, das ist auch wichtig. Der Privilegien-Check, generell finde ich das mal eine gute Sache. Und das deswegen war mir das eigentlich nie so bewusst, aber dadurch, ich hatte zwei Bücher, die ich ganz gut fand, und zwar hatte ich gelesen einmal Against White Feminism von Rafia Zakaria und einmal Why We Matter von Emilia Roy. Und da waren viele Dinge, wo ich gedacht habe, ja, stimmt. Ja? Und dann hatten wir auch noch habe ich mit der Partizipationsbeauftragten von der Stadt Kerpen, haben wir gemeinsam ein Projekt gestartet, wo wir auch eine Fortbildung zur Rassismussensibilisierung angeboten haben. Und da war halt auch dieser Privilegiencheck. Und da habe ich gemerkt, ja, stimmt. Also ich kann mich zum Beispiel, ein Punkt war, kann ich mich mit der Mehrheit im Fernsehen, wenn ich jetzt Fernsehen gucke, kann ich mich mit der Mehrheit der dort, in meinem Fall Frauen, identifizieren, ne? So haben die, sehen die gleich aus wie ich, haben den gleichen Habitus. Und da habe ich gedacht, nee, kann ich nicht. Ne? Und das ist etwas eher, was mich, wo ich erst gemerkt habe, dass ich betroffen bin, was durch diese fachliche Auseinandersetzung dann mir überhaupt bewusst geworden ist.
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie beeinflusst das deine Arbeit, dass du jetzt sozusagen auch eher diesen Blick sozusagen aus dieser Richtung intersektionaler Feminismus hast? Bietest du andere Sachen an? Du sagtest gerade, du hast mit der Partizipationsbeauftragten der Stadt Kerpen. Ich wüsste gar nicht, dass wir sowas in Schleswig-Holstein haben. Ist ja auch spannend. Dann diese Veranstaltung zum Thema Rassismus gemacht. Bietest du sozusagen andere Sachen an als andere Gleichstellungsbeauftragte, die einen anderen Background haben?
Das Ziel ist, dass ich praktisch sagen wir mal, eine Veranstaltung, ja, ich plane eine Veranstaltung, dann muss ich mir ja überlegen, was ist meine Zielgruppe eigentlich, ne? Wen will ich damit erreichen? Und da fängt es ja schon an. Und da muss ich ja dann schon mal, wenn ich da diese Aspekte mit einbeziehe, dann gestaltet sich das Herangehen ja auch ganz anders, ne? Dann kooperiere ich ja zum Beispiel auch mit ganz, ganz anderen Menschen, als wenn ich diesen Ansatz nicht im Kopf hätte. Zum Beispiel, dass ich dann sage, ja gut, mehrfach diskriminierte Frauen oder kann man ja, wenn man das so nennen möchte, da wäre ja dann zum Beispiel Ansprechpartnerinnen für mich, die vom kommunalen Integrationsmanagement, dass ich mich mit denen treffe und sage, hey, ne, gibt's hier, habt ihr Kontakt zu Frauen, dass wir die auch wirklich mit einbeziehen, zu Integrationsbeauftragten. Und da ja noch gar nicht die anderen, da sind ja zum Beispiel noch gar nicht die anderen Diskriminierungsformen mit drin. Also ich denke, das ist wichtig, dass wir uns da auf den Weg machen. Wobei ich auch sagen muss, von der Bundesarbeitsgemeinschaft werden ja auch immer Schulungen für Gleichstellungsbeauftragte angeboten. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Interesse in der Auseinandersetzung mit dieser intersektionalen Diskriminierung, weil es ja da auch zum Beispiel um queere Frauen zum Beispiel auch geht. Das ist ja auch ein Aspekt davon. Und das ist ja bei vielen Gleichstellungsbeauftragten auch so, dass die sich fragen, okay, wie können wir das denn in unsere Arbeit mit einfließen lassen? Weil es natürlich bisher oft anders gewachsen war, nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil es einfach nicht bewusst war. Ne? Also dieses Bewusstsein kommt ja jetzt erst so langsam, was ja auch gut ist. Und so ist das auch in meiner täglichen Arbeit. Ne? Also ich muss mir praktisch dieses ganze Netzwerk neu denken, wobei man auch auf einfache, in Anführungsstrichen, Art und Weise da schon dran arbeiten kann. Ne? Wie jetzt, ich habe ja ein Frauenforum Gleichstellung mit Politikerinnen aus Kerpen. Und wenn man dann über Dinge redet, dass man das dann auch mit einfließen lässt, dass man die auch darüber informiert. Ne? Weil wenn, oder aus hier MitarbeiterInnen oder Personalamt, das sind alles Bereiche, wo ich ja aus meiner Rolle als Gleichstellungsbeauftragte sagen kann, hey, aber habt ihr auch mal daran gedacht? Und dann kommt meistens die Rückmeldung, ja, aber was sollen wir denn da machen? So, ne? Also jetzt nicht aus Desinteresse, sondern wirklich aus, dass man das nicht weiß. Und das finde ich aber einen guten Startpunkt, weil dann kann man nämlich sagen, okay, guck mal, hier gibt es diese Organisation, da können wir uns vielleicht mal zusammensetzen und dann können wir mal hören, was sagen die denn? Also auch da, dass ich nicht sage, was die Frauen dann wollen, sondern dass die das selber sagen. Darum geht es ja im Prinzip. Dass ich da auch nicht den Fehler mache zu sagen, hier, ich weiß jetzt alles, sondern nein, hier, guck mal, wir können hier uns zusammensetzen, wir können hier gemeinsam gucken, was ist da ein guter Weg und was sagt ihr aus eurer fachlichen Perspektive?
Ja, das ist spannend und das zeigt ja auch, dass auch das Thema Gleichstellung der Geschlechter sich im Laufe der Jahrzehnte verändert und erweitert hat. So.
Ja.
Und eben auch dann zu sagen, sind wir dann auch dafür zuständig? Das ist ja auch durchaus eine Debatte, die man führen kann. Wofür bin ich denn zuständig? Also, ne? Laut Verfassungsauftrag geht es um die Gleichstellung von Frauen und Männern und was gehört eigentlich alles dazu? Das ist ja auch ein Bereich, an dem du jetzt sehr stark arbeitest. Und ich finde das eine ganz interessante Art und Herangehensweise. Das ist ja auch, ich finde es auch sozusagen etwas ältere Frau ganz spannend zu gucken, wie jüngere Kolleginnen an Sachen herangehen, so wie du. Und mit wem du so arbeitest. Und ich finde es aber auch faszinierend, was es bei euch in Nordrhein-Westfalen alles so gibt. So Partizipationsbeauftragte. Und dann hattest du doch noch etwas erwähnt, wo ich so dachte, was ist denn das? So sozusagen so eine, wie hast du das genannt, wo ihr euch dann sozusagen zusammensetzt mit mehreren, also nicht sowas wie so ein Migrationsforum, sondern es ging darüber hinaus.
Kommunales Integrationsmanagement.
Genau, kommunales Integrationsmanagement. Wow. So.
Ja, da gibt es Förderstellen in NRW. Aber dafür habt ihr die Vollzeitgleichstellung in eurem Land.
Ja, genau.
Wir aber nicht.
Manchmal, so sind wir, Genau. Aber Wiesel macht man eben auch vorne weg in Schleswig-Holstein, ne? So.
Das ist auch was.
Genau.
Nee, also, wie eben gesagt hattest, danke dir. Und ich muss aber auch sagen, ich finde da aber auch das total wichtig, dass man nicht sagt, okay, was ihr Alten da gemacht habt, ist total blöd, sondern das ist ja auch ein total wichtiger Aspekt, dass man sich zusammensetzt und dass man einfach voneinander profitiert. Und zum Beispiel bewundere ich das ja auch, was zum Beispiel du und andere in deiner Generation alles schon erreicht habt. Ne? Also das ist ja unter ganz anderen Bedingungen gewesen, als sie jetzt teilweise sind, wobei das ja durch den Rechtsdruck aktuell ja auch oft nochmal angegriffen wird. Wobei man ja, meine Theorie dazu ja, dass man ja erkennt, wie wichtig dann die Thematik der Gleichstellung ist, weil sonst würde man ja nicht so angegriffen werden, wenn das so irrelevant wäre. Aber da finde ich das total wichtig und bewundernswert. Und ich finde es auch, wenn ich das mal als deine Nichte so sagen darf, auch toll, was für Arbeit du geleistet hast unter den Bedingungen. Wirklich. Das ist sehr bewundernswert, dass du da so wirklich da das alles gemacht hast.
Ja. Ach, danke schön, Sarah. Das ist doch, das ist nett. Ja. Ja, stimmt. Also ich denke, es gab so bestimmte Themen. Als ich anfing, gab es ja auch diese Debatte so zum Thema Gewalt gegen Frauen. Das ist doch eher ein städtisches Problem, also von Großstädten, was es bei uns hier eher nicht so gibt. So, das hat sich gewandelt. Das Thema ist immer noch da, leider. Ich würde es viel schöner finden, wir müssten nicht mehr dazu arbeiten, weil es einfach Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld nicht mehr gibt. Aber eben auch solche Sachen wie Kinderbetreuung. Also als ich anfing, habe ich mich sehr eingesetzt für die betreute Grundschulzeit. Und da gab es eben auch Stimmen, die gesagt haben, ich zerstöre Familien, weil jetzt die Mutti nicht mehr bei ihrem Kind, Mutti finde ich überhaupt einen furchtbaren Begriff, dass Mutti sozusagen nicht mehr bei den Kindern ist, sondern arbeiten geht und die von fremden Personen betreut wird. Das sind ja auch Debatten, die sich durchaus geändert haben, auch wenn wir jetzt wieder in der Situation sind, dass wir aus anderen Umständen heraus aber einfach nicht genügend Kinderbetreuungsangebote, nicht genügend Personal haben. So, also ich sage mal, es gibt so bestimmte Baustellen, die sich verändern, an denen man aber trotzdem weiterarbeiten muss. Und es gibt neue Bereiche, die sich eröffnen durch jüngere Gleichstellungsbeauftragte, so wie du. Und ich finde das eine sehr spannende Geschichte, weil das so ein Bereich ist, der immer in Bewegung ist, ein Politikbereich, der immer aktuell ist. Und das finde ich sehr faszinierend, dann zu gucken, wie sich Sachen so verändern und dass wir Älteren natürlich auch ganz viel von euch Jüngeren lernen können, nicht nur zum Bereich Digitalisierung, so, sondern eben auch so im Bereich Feminismus und wie muss ich es mir anders denken und wie erweitert sich dann das ganze Thema und wie verändert es sich? Ne? Du hattest so als Beispiel eben auch queere Persönlichkeiten genannt und ich sage mal, bei uns, so in meiner Generation war das halt so, dass dann gesagt, ja, lesbische Frauen zum Beispiel, ne? So natürlich sind das auch Frauen, aber so bei Transpersonen ist das halt so etwas, wo es natürlich dann auch bei mir so zum Nachdenken geführt hat, bin ich jetzt für die zuständig oder nicht? So.
Ja, klar. Ne? Ja, also ich meine, wir leben ja auch in dieser Gesellschaft, ne? Also und diese Gesellschaft prägt uns ja auch. Und das ist ja, die Gesellschaft hat sich ja sehr geöffnet, so. Und das ist natürlich, das gehört ja auch mit dazu. Und ich finde es ja total wichtig, wie das, was du auch gerade gesagt hast, dass man einfach offen bleibt. Ne? Dass man, also ich finde, sowohl offen dahingehend, dass man sagt, wie du gesagt hast, was sind die neuen Gedanken, Ideen, Ansätze, Theorien und was ist aber schon so gut erarbeitet worden, worauf, was wir aber auch nicht vergessen dürfen und was wir auch noch weiter ausbauen können, müssen, sollen, an diese Zeit dann wiederum anpassen mit anderen Problemlagen. Total, ja.
Genau, also ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und ich freue mich sehr, dass so engagierte junge Frauen wie du dann Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte sind und an diesem Thema weiterarbeiten. Und ich denke mal, was sinnvoll wäre, wäre, wenn eben auch Politik, Landes- wie Bundespolitik, auch genauer hingucken und sagen, wir brauchen auch eine bessere personelle und sächliche Ausstattung für unsere Frauen, die in dem Bereich tätig sind, für die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten.
Definitiv. Ja? Definitiv, weil das ist eine Querschnittsaufgabe. Man braucht so viel Wissen auf so vielen Ebenen Und wenn man das fachlich gut machen möchte, dann braucht es da wirklich mehr personelle Ressourcen und dass das nicht nur auf Freiwilligkeit basiert, sondern dass das tatsächlich ein Muss ist. Ne? Weil diese Thematik ist mir schleierhaft, warum, aber dann doch das ein oder andere Mal als Affront gesehen wird, wenn Gleichstellungsarbeit gut gemacht wird. Also das ist mir ein Rätsel, weil es ein Fachbereich wie jeder andere, warum da nicht die fachliche Expertise genauso als wertvoll wahrgenommen wird, wobei sie oft ja natürlich als wertvoll wahrgenommen wird, aber es gibt ja doch die ein oder andere Situation, wo man das dann nochmal erklären muss. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch dass das von oben herab auf jeden Fall da eine ganz klare Haltung ist, dass das gewisse Stellenkontingent benötigt einfach, weil es sonst dauert es ja noch länger und sonst es macht ja auch finanziell keinen Sinn. Ne? Also wenn man jetzt mal von der Gleichberechtigung, Gleichstellung weggeht, macht das finanziell ja auch überhaupt gar keinen Sinn bei den ganzen Kosten, die durch häusliche Gewalt zum Beispiel alleine entstehen. Ne? Und das sind alles Kosten, die sind, da läuft das, die sind, wäre nicht notwendig, wenn eine, wie es ja auch in der Istanbul-Konvention steht, wenn eine tatsächliche Gleichstellung aller Geschlechter da wäre, dann wäre das die beste Möglichkeit zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Also Lösung gefunden, würde ich sagen.
Super Schlusswort, liebe Sarah. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir sozusagen dann per Videokonferenz das hier aufnehmen konnten, weil wir uns natürlich jetzt nicht extra getroffen haben, obwohl es ja auch eine interessante Dienstreise gewesen ist, deswegen für einen Podcast nach NRW zu fahren. Nächstes Mal. So, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal treffen könnten für eine weitere Podcastaufnahme.
Sehr gerne.
Ja, und ich bedanke mich bei dir und wünsche dir alles Gute für die weitere Arbeit und dass du weiter so viel Power hast und dir nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe ja immer eine kompetente Fachfrau, die ich dann fragen kann, die dann ganz viel Zeit haben wird und mir als Beraterin zur Seite stehen kann.
Okay, also mein Job nach der Rente ist gesichert. Ich sehe das.
Ja, danke auch wirklich für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast. War mir, abgesehen davon, natürlich, dass mir immer eine Freude ist, wenn wir quatschen, aber in diesem Kontext nochmal eine besondere Freude. Vielen Dank.